Bist du soweit?
Hier, ich warte auf ganz
dich. Ich warte auf
dich. Ich hab doch gesagt, ich muss es mit dem Handy machen.
Ich dachte, du musst da noch mehr vorarbeiten. Alles gut, passt. Wieder kann ich? Mhm. Okay.
Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und bei mir ist mein Bruder, der Lukas. Wir lieben alles, was mit Filmen, Serien und spannenden Geschichten zu tun hat. Zusammen wollen wir uns unterhalten und austauschen, was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben. Und wir begeben uns auf die Suche nach den versteckten Easter Eggs. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und der Lukas ist auch mit dabei.
Guten Tag.
Wir kommen dem Ende der Quentin Tarantino-Reihe immer näher.
Korrekt, wir nähern uns dem Ende.
Ja, und wir haben heute für euch Hateful Eight.
Korrekt, genau. Wir besprechen heute Hateful Eight, den kann man auf Netflix streamen, hat eine Altersfreigabe von 16, wurde produziert in den Vereinigten Staaten, ist ein Psychothriller, Whodunit, Drama, Kriminalität, Mystery, Thriller, Western Film, genau, das sind auch die Genres, erschienen ist im Jahr 2015. Hat eine Laufzeit von 165 Minuten, eine IMDb-Bewertung von 7,8, wurde ausgezeichnet mit der besten Filmmusik. Die Filmmusik, kann ich vorweg sagen oder vorweggreifen, wurde von niemand geringer als Ennio Morricone komponiert. Außerdem hat er noch eine Nominierung für den besten Nebendarsteller. Das ist einmal Nebendarstellerin für Jennifer Jason Leigh, die Domaggio spielt. Und einmal die Nominierung für das beste Filmdrehbuch für Quentin Tarantino. Mhm. Ja genau, da wurden sie nominiert. Produktionskosten belaufen sich auf 44 Millionen US-Dollar und hat ein Einspielergebnis von 161 Millionen US-Dollar. Thema des Films ist zum Beispiel unter anderem Misstrauen und Verrat, Rassismus und gesellschaftliche Spannungen nach dem Bürgerkrieg in den USA, Wahrheit und Lüge und Gewalt als unausweichliches Ende von Konflikten. Und das Motto des Films, wenn Menschen einander nicht vertrauen, endet jedes Gespräch früher oder später in Gewalt. Genau, dann habe ich erst einmal in vier Kategorien unterteilt. Einmal die Kutsche, die erste Kutsche. Mhm. Mit John, der Henker Roof, gespielt von Kurt Russell. Kennt natürlich noch aus Guardians of the Galaxy 2. Da spielt er Ego, den Vater von
Peter Quill.
Peter Quill, genau.
Oder eben aus Death, wie heißt es?
Death Proof,
den wir besprochen haben vor ein paar Folgen.
Genau. Dann haben wir Samuel L. Jackson als Major Marquis Warren. Tritt wieder auf in einem Quentin Tarantino-Film. Mhm. Genau. Dann haben wir Walton Goggins. Das ist Chris, der Sheriff Mannix. Und
in der Nebenrolle aus dem letzten Film haben wir ihn mal gesehen.
Richtig, genau. Und O.B. Jackson, der Kutschenfahrer. Der Fahrer der Kutsche, gespielt von James Parks. Dann haben wir einmal die Jody Domingray Gang oder Bande. Da haben wir einmal Jordan Jody Domaggue, das ist gespielt von Jaden Tatum. Mhm. Dann einmal Daisy Domaggue, die auch mit in der ersten Kutsche mitfährt.
Ja.
Gespielt von Jennifer Jason Leigh, die dann auch den Oscar gewonnen hat dafür. Dann Oswaldo Mowbray, gespielt von Tim Roth, kennt man vielleicht aus dem Incredible Hulk. Mhm. Dann Joe the Cowboy Gage, Michael Madsen, kennt man aus dem ersten Quentin Tarantino-Film Reservoir Dogs. Und Bob the Mexicaner, Demian Bihir. Da haben wir noch Minis Mieterwarenladen. Haben wir einmal Minimink selber, die Besitzerin. Mhm. Gespielt von Dana Gurria. Die spielt eine Sklavin aus Django Unchained. Dann Dave, Sweet Dave. Gespielt von Gene Jones. Dann haben wir Charlie, gespielt von Keith Jefferson. Gemma, das ist die, die das Huhn pflückt. Mhm. Gespielt von Belinda Ovino. Dann haben wir den Besucher, den Mini eigentlich loswerden möchte. General Sandy Smithers, gespielt von Bruce Dern. Dann haben wir noch als Sohn, den habe ich jetzt mal hier mit in die Kategorie, den Chester Charles Smithers, gespielt von Craig Stark. Dann die Sexgespanner Judy, gespielt von Zoe Bell, kennen wir auch aus Death Proof. Mhm. Und Ed, das ist noch ein Angestellter von Mini Lee, gespielt von Lee Horsley. Genau. Und der letzte Nebencharakter, es sind insgesamt 17 Leute, die hier auftreten im Film. Der Erzähler im O-Ton, kein anderer als Quentin Tarantino selber.
Genau. Ist die Sexspanner Judy die Stuntfrau?
Ja.
Ah, okay.
Genau. Genau. So. Dann haben wir, genau, wie schon gesagt, es ist der vorletzte Film. Es war sein vorletzter Film, den er rausgebracht hat bisher. Mhm. Von Quentin Tarantino, hat wieder Regie geführt, Drehbuch geschrieben. Es ist ein Kammerspiel im Western-Style. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Dialog, Spannungen und Misstrauen zwischen den einzelnen Personen, die eingesperrt sind. Es ist ein langsamer Aufbau mit plötzlichen Gewaltausbrüchen. Genau. Es wurde eine historische Gitarre aus dem 19. Jahrhundert versehentlich zerstört. Seitdem werden keine Gitarren mehr von diesem Museum herausgegeben.
Ja.
Kameraführung. Robert Richardson hat in Ultra Panavision 70 Format gedreht. Obwohl die Handlung halt größtenteils in Innenräumen spielt. Aber dafür gibt das bringt dir halt aber eine breite Bildkomposition, die mehrere Figuren zeigen können. Es sind auch langsame Kamerafahrten dabei, ruhige Einstellungen, die die klaustrophobische Atmosphäre verstärken. Genau. Die Besonderheit, wie schon gesagt, es ist ein Kammerspiel mit wenig also es sind sehr wenig Schauplätze. Es ist der Style. Es ist eine Mischung aus Western, Krimi im Theaterstück-Format. Genau. Es ist stark stilisierte Gewaltszenen, aber dafür extrem reduzierte Action-Kapitelstruktur. Genau. Drehbuch. Genau. Quentin Tarantino. Klassische Whodunit-Struktur. Also, wer war's? Mehrere Fremde sind in einer Hütte eingesperrt, alle misstrauen sich einander, keiner kennt den anderen. Irgendwann kommen die Geheimnisse und die Lügen ans Licht. Rückblenden und Perspektivwechsel, um die Wahrheit nach und nach aufzudecken. So ist das Drehbuch aufgebaut. Bei den Dialogen haben wir lange provokante Gespräche, vor allem dann auch rassistische und beleidigende Sprache im Unterton. Als Mittel zur Provokation und Charakterisierung der einzelnen Charaktere. Genau, die Monologe sollen Spannung und Misstrauen steigern. Tempo des Films, es ist ein langsamer Aufbau in der ersten Hälfte mit längeren Dialogpassagen und dann in der zweiten Hälfte eskaliert er. Soundtrack, wie schon erwähnt, Ennio Morricone, einer der legendärsten Komponisten. Genau, gewann dafür den Oscar. Er ist ungewöhnlich düster. Eher wie ein Thriller als wie ein Western. ein klassischer Western. Genau, Produzenten sind wieder A Band Apart mit Lawrence Bender, Quentin Tarantino und ich glaube das erste Mal, dass die Weinstein Company wirklich gezeigt wird.
Ja.
Im Vorspann.
Mhm.
Genau.
Gut. Wir beginnen den Film mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen. Diesmal komplett alles im Schnee. Und wir beginnen mit Kapitel 1, die letzte Kutsche nach Red Rock. Wir haben auch schon ganz kurz in diesem Vorvorspann die Kutsche bereits gesehen, wie sie durch den Schnee fährt. Man sieht eigentlich kaum die Straße. Und die Kutsche muss anhalten, weil jemand auf dem Weg steht, der auf einem Haufen toter Männer liegt oder sitzt und darauf wartet und hofft, dass vielleicht noch jemand vorbeifährt, was auch der Fall ist. Und es ist Samuel Jackson, der als Kopfgeldjäger arbeitet und eine Bande dabei hat. Und sein Pferd ist gestorben. Es war schon alter Hengst und der ist...
Ja, ich hörte
es. Er ist ein alter Hengst und er hat den Schneesturm nicht mehr verkraftet, sozusagen.
Genau.
Ist deswegen gestorben. Man sieht auch gar nicht mehr die Leiche vom Pferd, die ist, wer weiß, wo es zusammengebrochen ist. Und man hat im Hintergrund nur noch die Kutsche gesehen und er sitzt halt auf den Leichen, die praktisch sein Geld auch sind in dem Moment. Und auf dem, auf der Kutsche, die da eben fährt, sitzt oben der Obi drauf, der erste Mal sozusagen das erste Gespräch mit ihm führt. Und er würde ihn auch mitnehmen, aber der Chef sitzt im Wagen. Der muss entscheiden. Und dann lernen wir auch gleich den Kurt Russell kennen, seine Rolle als der Henker, der ihn erstmal auch mit einer Waffe bedroht. Und es geht praktisch, sie kennen sich auch schon. Das ist auch ganz spannend. Sie wirken aber nicht so, als ob sie sich wirklich gut kennen, sondern sie haben sich halt mal gesehen, haben gerade mal ein Steak gegessen oder sowas. Ja. Wahrscheinlich mit Speckbohnen oder irgendwie so. Er soll auch die Waffen erstmal weglegen. Und so nach und nach akzeptiert der Henker sozusagen ihn und würde ihn mitnehmen, weil er hat nämlich auch noch jemanden dabei, jemanden Lebenden, nämlich die Daisy Donaghue.
Mhm.
Und das ist sozusagen sein Geld, das er mit sich rumführt. Und wir kriegen mit, ich glaube, sie ist 8.000 wert.
Zehn,
genau. Sie ist 10 und die Leichen, die der Samuel Jackson dabei hat, sind 8.
Ja.
Und er darf sozusagen mit einsteigen. Der Obi soll ihm sozusagen helfen, die Leichen auf das Dach zu hieven. Wobei der Samuel Jackson meint, es wäre echt einfacher, er würde mithelfen. Aber er würde auch die Daisy Donaghue nicht einfach alleine lassen.
Mhm.
Genau. Also man kriegt eigentlich schon recht gut mit, dass der eine Wenge an der Klatsche hat, der Kurt Russell, dem Samuel Jackson irgendwie alles irgendwie auch ein bisschen schnurz ist und er alles irgendwie kein Problem hat, dass man es ein bisschen einfacher durchzieht, die ganze Geschichte. Man kriegt auch mit, dass die Daisy auch einfach mal geohrfeigt wird und alles Mögliche. Also sie ist halt auch eine, die immer mal wieder das Maul aufmacht, aber dafür auch dann gleich mal eine kassiert. Spannend ist, das habe ich gelesen, die Rolle von der Daisy Donaghue wäre ursprünglich an die Jennifer Lawrence gegangen, aber die hatte terminliche Probleme, deswegen ging das nicht.
Richtig.
Wir bekommen da auch, glaube ich, schon mit, dass der kurz danach auf jeden Fall, dass der Samuel Jackson einen besonderen Brief bei sich hat. Und den möchte der Kurt Russell auf jeden Fall noch einmal sehen. Und zwar ist es ein Brief vom amerikanischen ehemaligen Präsidenten, glaube ich.
Abe Lincoln halt.
Abraham Lincoln, aber ich glaube, da ist er schon tot wahrscheinlich. Kann sein.
Keine Ahnung.
Egal.
Ich weiß nicht, wann das spielt. Kurz nach dem Bürgerkrieg.
Ja, irgendwie so. Kann sein, dass er da schon tot ist. Aber diesen Brief hat der Samuel Jackson sozusagen dabei. Er hatte mit ihm einen Austausch sozusagen, einen brieflichen Austausch.
Brieffreundschaft, ja.
Brieffreundschaft, genau. Und den Brief zeigt ihm auch gerne wieder. Allerdings kriegt die Daisy, die spuckt, glaube ich, drauf, oder?
Ja.
Genau. Woraufhin sieht woraufhin der Samuel Jackson dann sie aus dem Wagen
boxt
und der Kurt Russell halt hinherfällt. Ja. Das ist eigentlich ganz lustig. Spannend ist, das kann man sich gleich merken, in dem Zusammenhang sagt der Henker, dass sie ihm noch den Arm abreißen wird.
Mhm.
In einem Satz. Mhm. Also kann man sich schon mal merken,
ja.
Wird wichtig noch. Und die sind dann halt im Schnee und die Diskussion ist halt, hoffentlich ist der Brief nicht kaputt und alles Mögliche.
Ja.
Weil so einen billigen Brief möchte man ja dann doch behalten.
Ja,
so. Allerdings haben wir jetzt noch eine weitere Person, die hofft auf eine letzte Kutsche nach Red Rock.
Ja.
So. Und wir befinden uns jetzt im Kapitel 2, der Schweinehund in der Pfanne.
Mhm.
So, es taucht nämlich ein Typ auf. Ich weiß gar nicht, er hat noch ein loseres Mundwerk wie alle schon vorher zusammen. Mit einer der lustigsten Slangs, könnte man sagen. Oder Dialekte. So, also so richtig Südstaatenmäßig. Mhm. So Hiha ist in sein Gesicht geschrieben. Und es ist der zukünftige Sheriff von Red Rock, Chris Mannix.
Ja.
Und er möchte auch mitfahren. Besonders deswegen sagt er, dass es ja wichtig ist, dass er mitfährt, weil er würde ja ihnen dann auch das Geld auszahlen in Red Rock, wo sie ja ihr die abliefern wollen.
Hm.
Das heißt, sie können ihn jetzt nicht einfach so sterben lassen. Das käme ja auch nicht gut an in Red Rock. Die warten ja schon auf ihn.
Naja.
Wir haben aber irgendwo das Gefühl, irgendeiner hat also man bekommt von Anfang an immer wieder das Gefühl, jeder erzählt irgendeine Scheiße.
Mhm.
So. Beim einzigen, wo man sich so ein bisschen sicher ist, der keine Scheiße erzählt, ist der
Henker.
Der Henker. Ja. Weil der hat ja wirklich gar keinen Grund dazu, weil er ist ja sozusagen der mit dem großen Ding.
Ja.
So. Auch beim Samuel Jackson ist man sich theoretisch irgendwo sicher, dass er doch loyal ist, aber bereits bei Chris Mannix hat man das Gefühl, da kann alles passieren.
Mhm.
So. Am Ende darf Chris Mannix mitfahren. Und gemeinsam fahren sie dann nach zu Minis Niederwarenladen. In der Kutsche vorher wird auch noch ein bisschen so geredet, wer hier so wer ist. Chris Mannix ist der Sohn von einem
Mannix-Marodeure.
Von Mannix-Marodeuren sozusagen, einem
General
genau von den Südstaaten,
ja.
Der, sagen wir mal, Genfer Konvention like nicht gekämpft hat, sondern er dann auch mal jeglichen noch mal danach erschossen hat oder was auch immer. Oder dann halt auch Unschuldige notfalls mit reingenommen hat. Hauptsache, der Sieg war sicher.
Ja.
Und deswegen haben die auch ein bisschen eine Vorgeschichte, weil Samuel Jackson sozusagen auf der Seite des Nordens, also der Farbigen und halt Liberaleren, sagen wir es mal so, gekämpft hat. Und dadurch haben wir auch zwischen diesen beiden eine recht große Spannung, weil er kennt auch den Vater von Chris. So, er hat auf jeden Fall von ihm gehört.
Ja.
Genau. Und von seinen Taten und sowas. Und er als Sohn ist natürlich eigentlich total begeistert von ihm.
Mhm.
So. Der Henker meint auch irgendwo die ganze Zeit, inklusive dem Samuel Jackson, dass er jetzt der neue Sheriff ist, glauben sie sowieso irgendwie nicht richtig. Sie akzeptieren einfach, ihn jetzt mitzunehmen. Es ist einfach, du schaust diesen Film an und hast immer das Gefühl, es ist irgendwie diese Kombinationen der Figuren, ist einfach ultra lustig.
Ja,
und umso mehr noch dazukommen, wird es noch lustiger.
Ja.
So. Und das Spannende ist ja, du hast ja eigentlich nur 17 Charaktere in dem ganzen Film.
Genau.
Und am Ende teilen alle ein Schicksal.
Ja.
Genau. Und genau, jetzt kommen wir an bei Minis Miederwarenladen und wir lernen ja einen neuen Charakter kennen, nämlich Mexikaner.
Bob
der Mexikaner wurde ursprünglich in der ersten Drehbuchfassung als Franzose geplant.
Mhm.
Dann wurde auch so beim ersten Drehbuchlesen das gemacht, aber man hat es dann irgendwo sich gedacht, Mexikaner können wir auch machen.
Mhm.
Der wurde dann ihm empfohlen von einem anderen Regisseurkollegen, der den Bob spielt. Und genau. Sie wollen ins Haus rein, ist aber auch nicht ganz so einfach, weil sie müssen erstmal die Tür eintreten. Sobald die Tür eingetreten ist, ist es recht schwer, auch sie wieder zuzumachen. Hm. Man muss sie festhalten, da liegt ein Hammer mit Nägeln. Man muss Bretter reinhauen, damit es hält, weil etwas stimmt mit der Tür nicht. So. Wir sehen zwei Personen, einen Älteren, der in einem Stuhl sitzt, und einen, sagen wir mal, britisch-liken, den wir aus Reservoir Dogs kennen.
Zum Beispiel auch noch, ja.
Genau. Genau. Oder wo haben wir noch besprochen? Bei Hulk. Hulk, genau. Im ersten
MCU Hulk. Letztens in Immortal Man. Mhm. Peaky Blinders. Zu sehen.
Leitung.
Oh. Von vor 10 Jahren. Ja. Danke.
Ey, Reservoir Dogs ist noch älter. Egal.
Ich habe gerade Peaky Blinders als letztes.
Ach so, jetzt.
Großer Film, ja, den er gerade rausgebracht hat. Der ist
letzte war dabei. Woche. Okay.
Ja.
So ist.
Als Gegenspieler.
Okay. Genau. Die sitzen da drinnen und erklären halt, sie müssen es zumachen, halt richtig ordentlich und sowas. Und der Henker kommt jetzt dort hinein und schaut erstmal, wer da alles ist. Will wissen, was mit Mini los ist. Die soll auf ihre Schwiegermutter besuchen, auf der anderen Seite des Berges. Mit ihr dabei ist Sweet Dave,
ja.
Den wir auch immer, die wir jetzt erstmal nur als Namen kennen, ohne jetzt zu wissen, wer es ist. Minis Mieterwarenladen ist im Englischen, mir fällt der Name jetzt bloß nicht ein, wie es im Englischen heißt. Dort ist es so, dass es übersetzungstechnisch eigentlich mehr ein Herrenausstatter ist. Es wirkt aber in dem ganzen Ding hier mehr so wie so eine
Minis Haberdashery.
Genau, das ist eigentlich mehr so ein Herrenausstatter. Und es wirkt aber dieses Ding eher so wie so eine kleine Herberge für zwischendurch.
Mhm.
Genau. Sie wollen sich einen Kaffee machen, weil der Kaffee schmeckt nicht.
Ja.
Dafür holt er sich dann auch Wasser und halt neue Bohnen und alles Mögliche. Und dann sieht er auch noch einen weiteren, der noch mit im Raum ist. Der sitzt hinten, das ist ein Cowboy.
Wer ist der?
John Gage.
John Gage.
Yo. So. Spannend ist, der Ruth muss die Bohnen holen und muss sie auch selber mahlen.
Mhm.
In dieser Zwischenzeit tut die Daisy sich immer wieder hinter ihn stellen und lenkt das Gespräch darauf, dass ja noch zwei andere gerade draußen sind und bei Bob helfen mit den Pferden.
Ja.
Auch wichtig. Der Henker nimmt dann nach und nach den anderen die Waffen weg, damit keiner sich ihr sozusagen annimmt, weil es sind ja seine $10,000, die er möchte.
Klar.
Und wir sind jetzt dann. So, wir befinden uns jetzt außen im Stall. Dort haben wir einmal Bob, Samuel Jackson, den Chris Mannings und wie heißt der? Der Kutschenfahrer vom Henker.
Obi,
genau. Die teilen sich jetzt auf. Zwei würden die Pferde versorgen. Wo allerdings Bob sich bereits schon etwas verdächtig macht, weil Samuel Jackson sagt, er würde ihm helfen. Bob meint, musst du nicht, mache ich alleine. Und Samuel Jackson meint, also in dieser Wetterlage und jemand würde mir anbieten, da zu helfen, ist schon sehr komisch, dass man das nicht möchte.
Mhm.
Was schon wieder ein bisschen den Verdacht irgendwo hinlenkt.
Ja.
Woraufhin er sagt, na gut, dann ist es doch eine gute Idee, dann helf doch mit. Obi hat die Idee, dass man eine Leine spannt mit mehreren Haken von der Haustür zum Scheißhaus zum Stall, glaube ich.
Irgendwie sowas, ja.
Irgendwie so. Findet der Bob ist etwas über diese ganze Arbeit, die jetzt hier verrichtet werden soll, etwas über euphorisch und sagt, gute Idee, mach das doch. Und Chris wird auch aufgefordert, gleich mal mitzuhelfen.
Ja.
Man sieht dann auch, wie sie diese Stangen nehmen, in den Boden rammen, das Seil durchziehen und alles Mögliche. Also man hat so auch so ein paar Shots in dem Film, wo man halt auch so Nebensächlichkeiten mal wieder sieht. Auch wieder schön. Und wir haben auch ein kleines Gespräch zwischen dem Kopfgeldjäger und dem Bob, der halt auch wissen möchte, was mit Mini los ist und wo die sind, und meint, dass er halt mit, dass sie halt mit Sweet Dave auf die andere Seite des Berges ist, wegen der Schwiegermutter.
Ja.
Und Samuel Jackson hört da halt zu, stellt auch ein paar Gegenfragen.
Klar.
Und genau. Wie innen im Haus erfahren wir, dass der englisch anmutende der Henker ist. Also der echte Henker, der sozusagen nach Red Rock gerufen.
Genau, der Oswaldo Mowbray.
Genau, der Oswaldo ist sozusagen der Henker und soll nach Red Rock, um dort halt entsprechend Leute zu hängen. Und das ist natürlich auch spannend, dass wir jetzt nicht nur zwei Kopfgeldjäger, den zukünftigen Sheriff, sondern auch noch den Henker vor Ort haben. So. Genau. Ich habe ja noch erzählt, dass wir noch einen weiteren Cowboy sozusagen da drin haben.
John Gage.
John Gage, der jetzt auch ein bisschen ins Kreuzverhör kommt. Und der Henker, also egal, der kommt zu ihm und möchte halt wissen, was er da macht. Und er sagt, er macht das Einzige, was er schreiben kann, nämlich seine Lebensgeschichte.
Ja,
es ist so dumm. Und er muss sich halt so ein bisschen rechtfertigen. Ja. Wo kommt er her und bla, und was macht er jetzt und so. Und man hat halt irgendwie das Gefühl, wieder irgendwo entweder stimmt alles nicht oder es ist alles so harmonisch, dass man nicht versteht, was ist jetzt hier los. Gleichzeitig wird auch noch mal der Alte befragt im Stuhl, wer er noch mal genau ist. Er ist ein General und war hier auch ein paar Tage und wollte eigentlich auch dann nach Red Rock, glaube ich, weiter zum Grab seines Sohnes oder so ähnlich.
Ja, ja.
Genau. Dabei stürmen Triss Mannings und Obi rein. Auch genervt davon, dass sie jetzt erst einmal wieder die Tür zuhalten müssen, denn der Wind bläst immer so stark dann hinein und zieht die Kälte raus, dass man richtig ordentlich zumachen muss.
Ja.
Und sie müssen auch zwei Bretter immer machen. Die meisten machen beim Reingehen immer nur eins.
Zwei, immer ist zweimal.
Ja, sonst nicht hält. Genau. Das ist halt auch immer noch so ein Gadget, das halt auch wieder den Film irgendwie länger, aber lustiger macht. Genau. So, derweil freundet sich so ein bisschen Chris Mannings als zukünftiger Sheriff an mit dem Oswaldo Mowbray, dem Henker, mit dem er dann zukünftig sehr viel zu tun haben wird. Und lustig ist, man kommt auch auf den Brief zu sprechen, der schon auch wieder die Runde macht, dass einer ja einen Brief haben soll. Und er fragt ihn, ob er der ist mit dem Brief. Und er sagt, nein, es ist der andere draußen.
Ja.
Die sind dabei fast fertig mit den Pferden. Und daraufhin soll der Samuel Jackson ruhig schon mal reingehen. Und der Bob würde den Rest dann auch einfach erledigen. Woraufhin auch Samuel Jackson wieder ein bisschen auf die ganze Situation zu sprechen kommt, dass Minnie wirklich ihm die Verantwortung über den Laden gegeben hat, während sie weg ist, um einfach noch mal so ein bisschen. Und fragt, was es zu essen gibt. Und er sagt, Eintopf. Und er meint halt, er hat den gekocht und sowas. Was auch wieder wichtig wird für die ganze Situation. Er geht rein. Es ist kurz vor Sonnenuntergang, also es wird bald Nacht. Und die trinken alle Kaffee innen und haben sich, glaube ich, auch schon was vom Eintopf genommen.
Ja,
zumindest die anderen zwei, der Henker und die Daisy. Dann kommt auch der Chris zum zum General und redet auch mit ihm und erfährt halt, dass er in Südstaaten General ist und findet es halt faszinierend. Er sagt auch, dass er der Sohn von diesem Mannix-Marodeure-Typ ist.
Genau.
Reden halt auch so ein bisschen darüber und haben halt auch wieder so ein schnelles Bonding miteinander. Mhm. Und er sieht ihn also so ein bisschen so als Veteranin und tut sich halt wieder auch eine Decke nochmal extra und alles Mögliche.
Ja.
Genau. Und erzählt dann halt eben, dass er auch das Grab seines Sohnes besuchen möchte. Genau. So. So, genau. Die Waffen wurden ja jetzt nach und nach abgenommen. Und jetzt hat, tun sie sich allesamt, die da gearbeitet haben, gütlich an dem Eintopf. Und essen den.
Ja.
Obi ist aber noch mal raus. Warum ist Obi noch mal raus?
Um die Waffen,
ins Klo zu werfen. Was ihn richtig nervt. Und ja. Er kommt dann wieder rein, ist komplett fertig, weil er ja ewig jetzt draußen war im Schnee.
Mhm.
Er ist der einzige Charakter von diesen jetzt in diesem Kreis, jetzt in dieser Timeline, von dem man am wenigsten so ein bisschen mitkriegt und fast am meisten Mitleid hat.
Ja, der Kutscher.
Genau. Der regt sich dann auch erstmal saumäßig auf.
Ja, ja.
Legt sich dann vor den Kamin, hat sich noch eine Decke von der Wand gerissen und möchte eigentlich am liebsten mit keinem mehr was zu tun haben. Und das Einzige, was er sich dann später noch holt, ist ein Kaffee.
Yes.
Genau. Es fängt der, wie heißt der? Der Bob fängt an, ein bisschen Klavier zu spielen. Ein bisschen Hintergrundmusik.
Mhm.
Woraufhin dann Samuel Jackson sich zum General setzt.
Richtig.
Und sich mit ihm unterhält.
Ja.
Woraufhin er natürlich erfährt, dass er Südstaaten ist und er Nordstaaten. Und er natürlich als farbiger, noch weniger, so ein bisschen Respekt gegenüber bekommt. Mhm. Und er aber als General, der ja auch irgendwo für ihn auch der Feind ist, auch sehr wenig Respekt gegenüber von ihm bekommt. Und er kriegt eben auch mit, dass es um den Sohn geht.
Hm.
So, woraufhin dann sich eine kleine Geschichte entspinnt, dass er den Sohn kennt und er auch genau weiß, an welchem Tag er gestorben ist, denn er war es, der ihn umgebracht hat. Er hat ihn alle Kleider ausziehen lassen und, sagen wir mal, unanständige Dinge dann machen lassen mit ihm und hat ihn dann sozusagen erschossen.
Ja.
Was den General natürlich sehr, sehr ärgert. Alles begleitet von Bobs Klavierspiel. Und dann kommt es auch schon mal zur ersten Eskalation. Nämlich, dass der General eine Waffe zieht und dann auf Samuel Jackson zielt und dann erschießt.
Ja.
Weil es sagt, der Samuel Jackson erschießt dann ihn schneller wie den anderen.
Ja, ja.
Genau. Genau. Woraufhin wir den ersten Toten zu beklagen haben.
Mhm.
Die erste Nacht ist vorbei. Genau. Wir haben noch zwischendrin eine kleine Sequenz, was mir vorher in den anderen Quentin Tarantino-Filmen nicht so aufgefallen ist, aber da erst so richtig. Es gibt dieses Label Red Apple.
Ja, als Zigarette.
Als Zigarette. Und in den anderen Filmen vorher von Quentin Tarantino gab es auch immer wieder Anspielungen auf dieses Red Apple. Mal als, ich glaube, als Radio-Ding gab es es auch. Und auch als Werbeplakat.
Ja.
Also irgendwo in allen. Und auch bei Inglourious Basterds, auch Red Apple, haben die Soldaten von den Basterds immer mal in ihren Dingern als Packung zum Rauchen.
Ja, ja.
Genau. Das fand ich auch ganz lustig, dass das sich auch ein bisschen so durch das ganze Ding zielt. Und jetzt kommen wir dann auch zu dieser besagten Szene, wo Daisy und der Henker ihre Gitarre rausholen und spielen. Und eben der Kurt Russell zu schnell die Gitarre gegriffen hat und kaputt haut, was ja eben dann zu dem Eklat kommt, dass da ab sofort keine mehr verliehen werden. Was ich auch sehr lustig finde, wo man dann danach denkt, das musst du dem dann auch erstmal erklären, das war jetzt die echte. Und der denkt sich dann, scheiße, das ist die echte, die ist jetzt, was war die, 200 Jahre alt oder sowas, irgendwie so.
1900, also 18, ja,
18 ja, irgendwas. Ja, selbst wenn es 100 Jahre ist, ist ja auch schon sehr, sehr viel. Genau, so. Wir haben jetzt Bob, der sich einen Kaffee holt. Und Bob trinkt den Kaffee. Und auch Kurt Russell holt sich einen Kaffee und trinkt ihn. Es vergeht ein bisschen Zeit und auch der Chris Mannix ist unterwegs, sich einen Kaffee zu holen. Er schenkt ihn ein, er riecht daran. Doch bevor er trinkt, sieht er, wie der Henker anfängt, Blut zu kotzen. Dann kotzt plötzlich auch noch Obi. Er hält die Tasse noch in der Hand. Er schaut aber gebannt darauf, wie die beiden dabei sind, zu sterben.
Ja.
Wir haben aus dem Off erzählt bekommen, dass Daisy beobachtet hat, dass der Kaffee vergiftet wurde und weiß, wer den Kaffee vergiftet hat. Die beiden, wo wir sicher sein können, dass eigentlich kein falsches Spiel spielen, Obi und der Henker.
Ja. Ja gut, die sind jetzt vergiftet.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Aber die, wo man sich als Zuschauer sicher sein konnte, sind jetzt eigentlich dann auch tot, wo man sich denkt, okay, die kotzen sich praktisch alles, was sie haben, aus dem Leib. Chris Mannix wirft die Tasse weg und tut sich auch alles wegstreifen aus Furcht, irgendwas mit dem Gift zu berühren. Kurt Russell nutzt seine letzten Kräfte, um nochmal Daisy Donaghue so gut es geht zu verprügeln, bevor er dann doch stirbt und kotzt ihr eigentlich, also er schlägt sie zusammen und kotzt ihr dann eigentlich seine Innereien in ihr Gesicht. So. Woraufhin sie dann erst im nächsten Teil des Films auch immer blutüberströmt da liegt. Da Samuel Jackson der Einzige war, dem der Henker vertraut hat, war er auch noch derjenige mit Waffen.
Naja.
Und er lässt jetzt erst einmal alle übrigen, die noch da sind, nämlich Bob, Chris Mannix, den echten Henker und den Cowboy an die Wand stellen, um jetzt zu klären, wer jetzt hier der ist, der den Kaffee vergiftet hat. Er möchte wissen, wer den Kaffee gekocht und alles Mögliche.
Ja.
Das Schöne ist halt auch, man hat immer wieder diesen großen Raum. Es ist also eine recht große Hütte, die auch für diesen Film sehr gut genutzt wird, wie diesen Weitwinkel-Ding. Ist immer ganz cool. Dadurch siehst du halt immer so diese kleinen Teile, was halt alles überall an der Wand hängt und steht. Er fängt an, Chris Mannix als den einzigen zu sehen, dem er vertrauen kann, und lässt ihn zu sich rufen und gibt ihm dann auch eine Waffe. Was den Chris Mannix dann auch so ein bisschen freuen und ihn dann auch wieder ein bisschen, wir machen das, genau, ihr seid hier die Bösen. Das finde ich immer sehr.
Vor allem du, John Gage.
Ja, genau, weil der hat sich nämlich voll auf John Gage eingeschossen und gesagt, du erzählst hier nur Scheiße.
Ja.
Einfach nur lustig. Genau, allerdings kommen wir zu einem anderen, der erste Mal ins Fadenkreuz gerät, also zusätzlich, nämlich Bob. Und wir hören eine kleine Geschichte, denn, wie heißt es, ich sage immer Samuel Jackson, mir fällt der Name nicht ein.
Major Marquis Warren.
Warren, genau. Warren. Der Warren erzählt eine Geschichte von früher. Und zwar, dass seine Mutter immer einen Eintopf gekocht hat. Und dieser Eintopf hat auch immer gleich geschmeckt. Natürlich war ein anderes Fleisch drin, aber der Eintopf hat dann immer gleich geschmeckt. So. Und dann hatte er aber irgendeinen auf dem Haus da, der da gewohnt hat, der hat auch mal einen Eintopf gekocht.
Plantage. Plantage wahrscheinlich.
Auf der Plantage, genau. Und den sein Eintopf hat anders geschmeckt, aber auch immer gleich. So. Und die Mini soll ja schon seit ein paar Tagen bereits auf der anderen Seite des Berges sein. Und der Eintopf, der gekocht wurde von Bob, schmeckt aber genauso wie ein Eintopf von Mini. Woraufhin Bob komplett im Fadenkreuz ist, dass da was nicht stimmen kann. So. Zusätzlich dazu erzählt er noch eine zweite Geschichte, nämlich, dass wenn er vor 2 Jahren in dem Laden gewesen wäre, dann hätte er dort ein Schild gesehen, nämlich dass Hunde und Mexikaner
betreten
verboten sind. Ja. So. Dann wurde aber das Schild mit dem Hund abgehangen, weil seitdem waren Hunde wieder erlaubt. Und deswegen kann es nicht sein, dass Mini ihren Laden einem Mexikaner anvertraut. Ich finde alleine diese Herangehensweise so fantastisch.
Ja,
finde ich einfach nur mega. Woraufhin dann der erste, der erschossen wird, der Bob ist, genau. Und dann noch die anderen 2 bleiben. So. Wir haben jetzt allerdings die Situation, dass Warren durch das Haus immer wieder läuft und an einer Stelle stehen bleibt. Mhm. Bevor er jetzt die anderen erschießen kann, wird er selber von unten angeschossen. Und wir befinden uns in Kapitel 5, die 4 Passagiere.
Mhm.
Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung rückwärts, wo nämlich eine frühere Kutsche auftaucht. Die wird von der 6-Spanner Judy geführt.
Ja.
Und irgendwo ist noch ein anderer Typ, weiß nicht, wer es ist.
Ed.
Ja, das war auf jeden Fall früher am Morgen.
Ed oder Charlie.
Und diese Kutsche hat noch 4 Leute drin? Nee, 3 Leute drin.
4.
4? Doch, ja, stimmt, Bob, ich habe Bob vergessen. Ja, es sind 4 Leute, die noch in der Kutsche sind, also eigentlich haben sie keinen Platz, weil die Mini hat ja den General vor Ort, den sie eigentlich gerne loshaben wollen würde, aber was nicht so funktioniert.
Ja.
Die 4 steigen auch aus und schauen sich auch im Laden um.
Mhm.
Wir sehen die Farbigen, die am Arbeiten sind. Mini ist auch farbig und die arbeitet da auch ihr Zeug. Einer möchte dann auch noch was Süßes und so. Wir sehen Sweet Dave in seinem Sessel. Sweet Dave's Sessel ist aber der ganz normale Sessel, ohne irgendwelche Felle, die noch drauf rumliegen.
Mhm.
Und Bob, zumindest ist den wir als Bob kennen, steht beim Schach mit dabei und unterhält sich mit denen.
Ja.
Und erklärt, ja, Schach habe ich nie so richtig verstanden, aber ich würde es gern verstehen. Wir haben den Channing Tatum, der sich sozusagen an Mini so ein bisschen ranmacht, aber jetzt nicht irgendwie, sondern einfach nur so einfach redet halt mit ihr. Er bringt ihr ein französisches Wort.
Er kann Französisch und Spanisch.
Genau, oui und alles Mögliche. Und sie kann jetzt dann auch Französisch und finde das ganz toll. Ja, keine Ahnung, irgendwelche Mittleren Westen-Leute, die plötzlich in der hohen Welt sind und dann völlig überfordert sind. Die 6-Spanner Judy hat dann auch alles erst einmal fertig gemacht. Den wir dann als Henker kennenlernen und den wir als Cowboy kennenlernen, zwingen sich auch sehr unverdächtig an und warten eigentlich nur darauf, dass alle, die in der Kutsche waren, mit reinkommen. Die 6-Spanner Judy hat ein, würde ich sagen, uns recht gut bekanntes Kostüm, nämlich schaut es so ähnlich aus wie von Old Shatterhand. Genau. Ja. Man hat sich davon inspirieren lassen. Ich glaube, ich habe irgendwo mal auch gelesen, dass der Quentin Tarantino die Karl-May-Bücher auch ganz gut immer gerne mal gelesen hat oder so. Und da sich auch inspirieren hat lassen, immer wieder. So. Es soll Süßigkeiten gekauft werden. Und dabei wird dann jetzt auch nach und nach jeder erschossen. Erst einmal die 6-Spanner Judy, die mit dem Süßigkeitenglas wird erschossen. Der Farbige, der vor Ort ist und hilft, wird angeschossen, läuft hinter das Haus und will fliehen. Oder sich verstecken zumindest. Dabei geht dann eben auch die Tür kaputt. Deswegen ist die Tür kaputt, weil sie auf die Tür geschossen haben.
Nein, weil Bob
hat auf die Tür geschossen.
Ja, aber warum schießt er so auf die Tür, wenn die Tür schon zu ist?
Die Tür ist zu und er schießt halt das ganze Magazin
so durch. Ey, ich würde so ausrasten als Jody, ne?
Ja.
Vor allem, wie er dann auch da steht.
Ja, das ist...
Ach, Junge. Hör auf. Sweet Dave wird erstochen an seinem Sessel, deswegen ist da auch sehr viel Blut dran. Von Bob, genau. Weil der, die haben sich ja so positioniert, dass jeder irgendeinen sehr schnell umbringt. Den General wollen sie allerdings leben lassen mit der Aussage, er würde ganz gut ins Bild passen.
Ja.
Genau. Dabei haben die dann auch noch ihre Lollis im Mund und sowas. Das ist eigentlich eine recht lustige. Also es hätte auch von Michael Bulli Herbig sein können in dem Moment. Aber ja, genau. Es wird dann auch der Sessel verhängt. Man klärt sich ab mit dem General, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder macht er mit oder er muss jetzt auch drauf gehen, das ist ihnen relativ wurscht. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo sie die ganzen Leichen unterbringen, aber sie müssen jetzt dann erst einmal als Tatortreiniger fungieren, denn muss das ganze Blutbad erst einmal entsorgt werden. Und ich glaube, sie haben einen Fehler gemacht und eine Bohne haben sie doch vergessen von den Süßigkeiten, oder?
Das kann sein, ja.
Und das ist auch Samuel Jackson aufgefallen, dass eben ein Glas irgendwie fehlt und dann aber genau davon eine Süßigkeit rumliegt.
Ja.
Also sehr, sehr viel was da dem aufgefallen ist.
Mhm.
Zum einen kommt ihnen auch der Schneesturm doch recht gut ins Spiel, weil dadurch werden auch die ganzen Blutspuren und alles Mögliche verdeckt und was dazugehört. Deswegen war wahrscheinlich auch Bobs Intention, weil irgendwo müssen ja die Leichen versteckt sein, dass die da nicht so viel rumeiern in den ganzen Ställen und sowas, weil irgendwo werden die wahrscheinlich da liegen.
Wahrscheinlich, ja.
Der gute Chef der Bande, der Channing Tatum, ist dann eben in den Keller gegangen, um dort sich zu verstecken. Wahrscheinlich, weil er präsenter auf dem Steckbriefen ist und eventuell erkannt werden würde direkt.
Ja,
und die anderen nur über Namen bekannt sind.
Mhm.
Genau. Und damit begeben wir uns eigentlich schon praktisch in die Jetztzeit und befinden uns in Kapitel 6.
Das letzte Kapitel.
Das letzte Kapitel, genau. Ist das, glaube ich, auch der Name, oder? Schwarzer Mann, weiße Hölle. Heißt das Kapitel, genau. Samuel Jackson wurde in die Eier geschossen, in seine Hoden. Und er kann sich in das Bett retten, sozusagen. Ist aber sehr stark von Schmerzen durchzogen.
Mhm.
Chris Mannings muss mit einem Stuhl durch die Gegend laufen, weil er bei der ausgebrochenen Schießerei vorher, wo sowohl der Henker als auch der Cowboy erschossen wurden, auch was abgekriegt hat. Und die beiden, die noch leben, ist praktisch der Schütze unter dem Boden.
Ja.
Und die Daisy lebt noch.
Ja, und Joe Gage und Dings auch. Der Engländer. Oswald und Marbury.
Nee, die sind ja schon tot.
Nee. Du brauchst jetzt die zurück, Bruder.
Okay. Nein, die sind tot.
Nein.
Egal.
Der Letzte, der stirbt von allen, ist die Daisy und davor stirbt dann der Joe Gage. Davor stirbt dann der England, der Oswald Mowbray und davor wird auch der
Channing Tatum erschossen. Kommt jetzt auf jeden Fall Channing Tatum raus aus
dem... Genau, weil er sich ergibt.
Weil er sich ergibt.
Genau.
Das Lustige ist, er soll seine Waffe hochschmeißen.
Ja.
Und er sagt, okay, und jetzt schmeißt du aber auch noch deine zweite Waffe. Ich habe keine. Du schmeißt jetzt eine zweite oder ich erschieße Daisy. Und er wirft dann auch die zweite Waffe hoch.
Ja.
Eigentlich ist es so, eigentlich hätte er doch mal nach der dritten Waffe fast fragen können. er geht jetzt langsam hoch. Ah, du hast recht. Ich sehe ihn jetzt wieder. Alles gut. Die haben es den aber auch angeschossen und haben sich in den Sessel oder auch an die Wand
wieder geschaltet. Oswaldo Mowbray ist der Einzige, der angeschossen ist.
Genau, Oswaldo Mowbray, der andere ist noch relativ beieinander.
Ja.
Und die beiden Geschwister, nämlich Daisy und der Chef der Bande, der Domingo-Bande, sind Geschwister. Und er wird jetzt allerdings erschossen vor ihren Augen, woraufhin sie wieder in ihre Schreiorgie ausbricht. Sie schreit sehr viel.
Ja. Genau. Und jetzt ist halt die Frage, wie wollen sie es jetzt alles auflösen? Weil sie können es jetzt auch nicht so lassen, wie es ist. Der Henker, der Oswaldo Mowbray, bietet jetzt noch einen letzten Handel an. Weil es sollen sich 15
Männer.
15 Männer in Red Rock befinden, die nur darauf warten, dass sie jetzt auftauchen hier. Ja. Und das ist sozusagen die Drohkulisse jetzt halt noch für den Abschluss, dass wenn sie jetzt die einfach umbringen, werden diese 12 Männer in Red Rock, die nur darauf warten, auch nach dem Sturm hierher auftauchen und dann haben sie die ganze Domingue-Bande auf sich auf dem Hals, statt nur diese, sagen wir mal, obersten Hansel.
Ja.
So. Was aber dem Samuel Jackson komplett scheißegal ist.
Mhm.
Sie werden jetzt nacheinander die alle erschießen, die noch da sind, und wollen Daisy erhängen.
Ja, währenddessen geht der Mannix noch K.O., weil er so viel Blut verloren hat.
Nee, so. Die wollen sie erhängen oder der Mannix soll das erledigen. Und daraufhin steht er auf.
Und Joe Gage?
Joe Gage sitzt an dem Tisch, wo sie noch eine Waffe versteckt haben, und zieht die Waffe, schießt und dann wird er erschossen und der Chris Mannix kippt um.
Genau.
Genau. So. Der Warren schreit den Chris Mannix an, dass er doch jetzt endlich aufstehen soll, bevor die Daisy kommt und sie dann erschießen oder erschlagen möchte, denn sie hängt aber immer noch an dem Henker dran.
Ja.
Jetzt hat sie eine Machete in Griffreichweite, muss allerdings dabei ständig den Körper vom Henker immer weiter ziehen und schnappt sich die Machete und fängt jetzt eben an, diesen Arm zu bearbeiten, dass sie ihn sozusagen los wird, um dann selber an die Waffe zu kommen, nämlich an die Waffe von Chris Mannix, die praktisch fast auch vor in der Nähe von ihr liegt.
Ja.
Daraufhin gleich ein kleiner Reminder, wo eben sie wo der Henker am Anfang des Films gesagt hat, sie reißt mir noch den Arm ab. Sozusagen ein kleines Foreshadowing, was passieren wird.
Ja.
Es läuft auch alles ganz gut für Daisy, doch dann wacht plötzlich der Chris Mannix auf und erschießt sie nochmal. Allerdings lebt sie noch. Sie schnappen sich jetzt dann ein Seil und wollen dem Henker gerecht werden und fangen an, beide blutunterströmt sie aufzuhängen und sie sozusagen zu erhängen, dass sie dann stirbt. Und wir kommen jetzt auch zum Ende des Films, wo Mannix und Warren eigentlich die letzten Lebenden sind, allerdings sehr stark verletzt, sodass man fast davon ausgehen kann, dass sie, wenn sie jetzt keine Hilfe bekommen würden, sterben. Und der Mannix bekommt noch mal den Brief von Lincoln in die Hand.
Ja.
Aber in der Mitte des Films wird dann auch aufgeklärt, dass der Brief von Lincoln eine Fälschung ist. Was ich auch sehr, sehr lustig fand. Also beim ersten Mal, man wusste es ja dann, aber beim ersten Mal fand ich das dann sehr, sehr lustig.
Ja.
Genau. Und damit endet dieser spannende Whodunit Western wie heißt es, wenn es in einem Raum ist?
Kammerspiel?
Kammerspielfilm.
Ja.
Ja.
Genau. Cool. Okay.
Und er hat eine richtig schöne Länge. Also er hat also schöne Länge mit nicht schön kurz, sondern richtig schön lang.
Mhm. Ja. Das stimmt. Genau. Dann kommen wir gleich zu unserem Lieblingsmoment. Was ist dein Lieblingsmoment?
Der erste Teil in der Kutsche.
Mhm.
Wo dann Chris Mannix so auftaucht und so erzählt, ja, ich bin der Sheriff und nein, ich wüsste nicht.
Ich glaube, bei mir ist es die Rückblende, wo dann auch Channing Tatum auftaucht.
Ja, ja.
Genau, das ist dann so mit meine Lieblingsstelle. Genau, Lieblingszitat.
Was schreibst du da? Das Einzige, was ich schreiben kann, meine Biografie.
Okay. Bei mir ist es, hängen muss man nur miese Bastarde. Aber miese Bastarde muss man hängen.
Ja, ist auch gut.
Genau. Kritik. Gibt es irgendwas zu kritisieren?
Also ich habe das Gefühl, es ist eine Western-Version von dem, wie heißt der? Reservoir Dogs. So ein bisschen.
Mhm.
Wo halt auch immer wieder mehr von dem ganzen Ding aufgebaut wird, was passiert. Und ich weiß, er ist einer der Filme, die viele sehr kritisieren. Mir gefällt er ganz gut. Deswegen, ja.
Okay.
Also ich schaue ihn auch sehr, sehr gerne immer wieder mal an.
Ja, ja, das stimmt, das mache ich auch. Ja,
auch wenn man natürlich dann auch sagen muss, ab dem, das erste Drittel ist voll dufte, das zweite Drittel auch, ab dem letzten Drittel muss man halt sich einfach mit sehr, sehr viel Blut auseinandersetzen.
Ja, naja, gut.
Aber ich sag mal so, wir haben jetzt schon einige Filme hinter uns, wo wir ja auch die eine gerade Blutorgie hinter uns hatten.
Ja, aber das ist ja noch in Ordnung.
Das muss man sagen, im Verhältnis dazu sind die letzten Filme mit Dings, mit Glorious Bastards oder Django, ja noch recht harmlos.
Ja, genau. Ja, das ist jetzt Kritik auf höchstem Niveau. Die Figuren, also coole Figuren wie zum Beispiel Channing Tatum, der jetzt, keine Ahnung, 3 Sätze hat, sterben alle zu schnell weg.
Ja, das ist ja das, was ich auch meinte mit Obi.
Mhm.
Obi ist der einzige Charakter, den man wirklich als Zuschauer sagt, der ist absolut nicht nur sympathisch, sondern da tut man, sagt man, du kannst ja wirklich gar nichts für die ganze Scheiße hier.
Ja.
Ja?
Ja.
Also, du bist ja nicht mal der Besitzer des Ortes, den man sich auserkoren hat, wo man jetzt die ganze Sache dreht.
Mhm.
Du bist einfach nur der Depp, der heute Dienst hatte, diese Kutsche zu fahren.
Das ist richtig, ja. Genau. Gut, dann kommen wir zu unserem Bewertungsbogen. Regie gebe ich eine 9.
Bin ich dabei.
Genau. Drehbuch
wäre ich bei auch einer 9.
Okay, gebe ich eine 10. Schauspiel
10.
Gebe ich eine 9.
Also es sind ja wirklich so viele geile Sachen dabei,
ja.
Wo man wirklich sagt, also und das sind halt auch selbst diese Nebencharakter und Channing Tatum ist ja jetzt nicht unbedingt so jetzt dafür bekannt. Er ist ja mehr so dieser allglatte, ja, wo er dann aufgetaucht ist, fand ich das dann einfach auch. Ja. Er passt so ins Konzept und dann doch irgendwie wieder nicht, aber es passt einfach.
Ja. Genau. Kamera, habe ich eine 9.
Bin ich auch bei einer 9.
Ausstattung, Set und Make-up, 10.
10.
Mhm. Effekte, bin ich bei einer 8.
Ja, 8.
Musik, 10.
10. Absolut.
Okay, dann bist du bei einer 9,3 und ich auch bei einer 9,3.
Hat auch sehr viel, der Score ist auch richtig schön. Also es ist, glaube ich, fast nichts dabei, was irgendwo von jemand anders ist, sondern hauptsächlich
alles selber komponiert.
Selber komponiert, genau. Ja.
In dem Morricone.
Ah, doch, dieses eine Lied, das sie auf der Gitarre spielen, ist, glaube ich, von irgendeiner neuseeländischen Band. Ja,
das ist halt ein klassischer Western.
Ja, genau, ist halt einfach so ein Song, genau.
Ja. Genau. Gut, dann Fazit.
Ja, es ist ein sehr brillanter Western, der einen kleinen Zeitraum abdeckt, wo man einfach, es ist einfach ein Kammerspiel, es ist so Quentin Tarantino, Shakespeare-like kann es gar nicht sein.
Ja. Okay, ja, genau, also ich bin ja großer Fan von so Kammerspielen. Genau, es ist halt auch die Action steht jetzt nicht im Vordergrund, es ist auch nicht wichtig, es ist eher mehr der Psycholog, diese Spannung, diese Psychospannung.
Du sitzt halt mit und fragst dich, was ist passiert? Ja. Du weißt, es ist, alle lügen dich hier irgendwie an,
genau.
Die da plötzlich auftauchen. Alles stimmt nicht. Die anderen sagen es ja auch, das und das passt nicht zusammen.
Ja.
Und du fragst, und du kriegst ja auch noch vom Erzähler gesagt, und da wurde jetzt der Kaffee vergiftet. Mhm. Und Daisy Donahue weiß es.
Ja.
Und dann, wenn du also, ich habe ein Video danach gesehen, nachdem ich ihn geschaut habe, weil wir haben jetzt eine Woche ausgesetzt gehabt, nochmal. Und man sieht immer wieder, ich muss ihn nächstes nochmal anschauen, Daisys Gesichter muss man unbedingt genau angucken.
Mhm.
Weil sie immer wieder so ein bisschen, dann lacht sie mal. Zum Beispiel, wo sich der Osvaldo vorstellt, mit dem Namen und allem Möglichen.
Naja.
Wo sie dann so lacht, weil sie sagt, was hast du jetzt da für einen Namen dir ausgedacht? Oder wo sie sich dann vor den hinstellt, weil wenn sie jetzt den gleich erschossen hätten, der sie gefangen hat, dann wären die anderen beiden ja vorgewarnt und würden dann ja theoretisch können es dann wieder eskalieren.
Naja.
Was ja auch total spannend ist, wie sie dann darauf reagiert oder es geplant ist, dass sie halt so reagiert.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Das ist ein sehr, sehr cooler Film. Gut, kommen wir noch zu unseren lieben Freunden von Amazon.
Oh ja.
Tarantino hat wieder nichts geliefert. 20. Dezember 2018. Nach all den Jahren wollte ich diesem Quentin Tarantino noch einmal eine Chance geben. Ich bin wahrlich kein Anhänger seiner gewaltverherrlichen Filme. Erneut jedoch sah ich mich mit einer ziemlich enttäuschenden Geschichte mit wenig Tiefgang und stupiden Gewaltszenen konfrontiert. Knapp 3 Stunden bringt man damit zu, 8 Menschen in einer Hütte zu beobachten, die sich nach und nacheinander umbringen. Am Ende bleiben dann der Sheriff, der schwarze Major und die Gefangenen zurück, die in den letzten Sekunden dieses Niedrigniveau-Stusses gehängt wird. Toll. Ganz toll, ganz toll.
Also er fängt an, bei seiner Ausführung zu sagen, es ist ein Film, den er unbedingt schauen wollte, um dann im nächsten Satz zu sagen, aber mit den Filmen kann ich eigentlich gar nichts anfangen, was der macht. Warum will er ihn da anschauen? Dann schau ihn nicht an, wenn er für dich nichts ist. Also, es ist ja total bescheuert. Ist, wenn ich mich jetzt beschweren würde, ich muss ein Fußballspiel anschauen, habe aber keinen Bock auf das Fußballspiel.
Dann brüstet sich Tarantino auch noch damit, den Film in Ultrapanorama-Winkel aufgenommen zu haben. Davon bekommt man halt nur in den ersten 10 Minuten etwas mit, als es durch eine verschneite Landschaft geht. Der Rest dieses Schinkens spielt in einer Blockhütte. Super. Gott sei Dank habe ich nur knapp 5 Euro für diesen Blödsinn ausgegeben. Ich verstehe ebenfalls diese permanenten Diskussionen über und Anspielungen auf schwarze oder jüdische Minderheiten in seinen Filmen nicht. Ich und Tarantino, jetzt hat er ihn richtig geschrieben, werden wohl keine Freunde.
Wisst ihr auch nicht.
Genau, es war 1 von 5 Sternen, jetzt 3 von 5 Sternen.
Okay.
Andi-Bewertung, so heißt er.
Ach, Andi-Bewertung.
Andi-Bewertung.
Also Andi oder Andi? Also
Andi, wie Andreas. Andi-Bewertung.
Andi-Bewertung.
Wenn der Künstler größer wird als die Kunst, 11. Februar 2024. Vorweg, der Film ist gut, aber nicht grandios. Für mich schwächer als seine Klassiker wie Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill oder Reservoir Dogs. Ich war schon von Inglourious Basterds nicht so begeistert. Ich mache meine Bewertungen stark davon abhängig, wie hoch der Wiederschaufaktor oder der Impact ist beim Erleben. 167 Minuten, schau man mal nicht so eben weg. Ich bin der Meinung, dass einige Szenen hätten gekürzt werden können. Die Pferde kommen in den Stall, die Pferde eingeschlagen zur Latrine zum Beispiel.
Aber das ist genau das, was diesen Film so lebendig macht.
Ja, hat den Film jetzt nicht weitergebracht. Wirkt wie künstlich in die Länge gezogen, für mich zu lang der Film. Der Plot-Twist ist super zum Ende hin, keine Frage, aber hat Tarantino hier wirklich etwas Neues gezeigt, außer dass es ein Western ist. Die Dialoge sind gewohnt gut, nur dass hier in einer Kutsche gesessen wird, statt in einem Auto wie bei Pulp Fiction. Den letzten von ihm, Once Upon a Time in Hollywood, habe ich schon nicht mehr geschaut, kein Interesse gehabt. Django Unchained habe ich ebenfalls ausgelassen, da ich diese Art von Gewaltdarstellung nicht möchte. Auch bei The Hateful Eight muss ich eigentlich nicht sehen, wie bei einem Kopfschuss dieser explodiert. Ich tendiere bei The Hateful Eight eher zu 3 Sternen, da mir hier im Grunde genommen nichts Neues gezeigt wird von Tarantino. Und das Erste, was man zu sehen bekommt, ist der Name von einem verurteilten Sexualstraftäter, der in Haft sitzt. Ah, Weinstein. Das ist nicht mehr angemessen. Schlimm genug, dass das so finanziert wurde. Mit freundlichen Grüßen. Update. Ich habe jetzt Django Unchained nachgeholt und ich muss sagen, dass ich ihn besser finde als den hier. Django Unchained ist für mich somit der letzte gute Film von ihm. Er hat eine schonungslose Botschaft über die Sklaverei.
du kannst nichts dafür, was rauskommt von jemandem. Er hat sich ja auch von dem distanziert dann.
Richtig.
Und,
ja. Katharina. Erste Enttäuschung des Harry Tarantino. 4 von 5 Sterne.
Wow.
Gleich vorweg. In der ersten Hälfte des neuen Films von Quentin Tarantino wird wirklich sehr viel geredet. Meiner Meinung nach sogar selbst für seine Verhältnisse sehr viel. Dafür geht es dann aber mit den ersten Höhepunkten sehr schnell und es wird wie gewohnt sehr, sehr blutig. In der Quatschphase belohnt Tarantino aber das geneigte Publikum nicht mehr nur mit grandiosen Ultra-Widescreen-Bildern und einer sonor-klassischen Score aus der Hand des Altmeisters Ennio Morricone. Vielmehr legt er noch eines drauf und beweist, dass er neben seinen typischen Stilelementen das Drehbuch und vor allem das Dialogschreiben immer noch saugut drauf hat. Quasi in Fortsetzung von Django Unchained schreibt er seine Version der Geschichte des US-Bürgerkrieges und der Situation des Schwarzen weiter fort. Wenn bei Tarantino zum Beispiel der Henker und der Kopfgeldjäger über Gerechtigkeit versus Selbstjustiz und die Todesstrafe philosophieren, ist das ein Genuss in Reinform. Dennoch hätte der Film mehr von diesen Szenen vertragen. Besonders im ersten Teil. Dann hätte dort das Tempo nämlich besser gestimmt. Denn ja, ich muss manchen Vorrednerinnen zustimmen. Er zieht sich nicht nur optisch in die Länge, Breite, sondern auch dramaturgisch in die Länge. Dieser 8-Punkt Tarantino. Dieser 8.
Mhm. Ja, genau. Also 8. Halt.
Ja.
Ja. Ja, ich verstehe, dass das Gefühl auftaucht, dass es sich zieht.
Mhm.
Aber nach meinem Empfinden wird die Dramatik einfach immer weiter erhöht dadurch. Also und ich fühle mich auch nicht gelangweilt, weil es taucht ja dann alle 5 bis 10 Minuten ein neuer Charakter auf, den man dann ja wieder nochmal kennenlernt, um ihn zu misstrauen.
Ja.
Ja.
Ja. Genau. Gut. Dann kommen wir nächste Woche zum Abschluss.
Ja.
Der Quentin Tarantino Season.
Ja.
Genau. Und danach mal gucken.
Ja. Ding. Wollten wir irgendwann nicht wieder MCU was machen?
Ja, ich habe einiges vorgeplant, aber müssen wir halt entscheiden, was.
Ach, hast du schon was in die Liste reingetragen?
Ich habe alles aufgelistet, wie ich die nächste Season machen würde.
Ah ja, okay. Muss mal reinschauen.
Genau.
Finde ich gut.
Genau. Und sonst dann, genau. Bewertet uns, folgt uns, schreibt uns, liked uns. Herzt uns.
Auf jeden Fall.
Was auch immer. Ja, und dann hören wir uns, wenn es wieder heißt.
Super Streaming Brothers. Tschüssi. Tschüssinger.
Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, sowie auf YouTube. Folgt uns gerne auf Instagram oder Threads. Aktiviert die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Empfehlt uns gerne weiter.
Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und alles Restliche findet ihr in den Shownotes.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt frisch und gesund. Ciao, eure Super Streaming Brothers.